Wir wollen heute fortfahren im Lukas-Evangelium und wir kommen heute zu einem Abschnitt in Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7. In der Schlachterübersetzung steht drüber die Salbung Jesu im Haus des Pharisäers. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Glauben unter Tränen. Glauben unter Tränen. Ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er, also Jesus, ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Eigentlich er legte sich zu Tisch, also die lagen so halb auf so Sofas, sage ich jetzt mal. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Jesus sprach zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Meine Brüder und meine Schwestern, wir wollen uns heute mit einer Geschichte über eine Mahlzeit beschäftigen. Es geht um ein Essen bei einem Pharisäer. Diese Begebenheit, die wir hier lesen in Lukas Kapitel 7, sie darf nicht verwechselt werden mit einer anderen Begebenheit, die wir auch in den Evangelien lesen, die aber wesentlich später stattfindet. Diese Begebenheit hier hat in Galiläa stattgefunden, eine andere hat in Judäa stattgefunden, und zwar in Bethanien. Lasst uns dazu einmal aufschlagen das Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 26. Da steht diese andere Begebenheit, aber ich will, dass wir sie kurz mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 26, Abvers 6. Da war Jesus in Bethanien, also das ist, ich sag mal, so ein Vorort von Jerusalem, im Haus Simons des Aussätzigen. Da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Wir wollen jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, aber ich will darauf hinweisen, dass man häufig diese beiden Geschichten miteinander verwechselt. Die Unterschiede sind aber klar. Ich hatte schon gesagt, vom Ort her, dann die Geschichte in Bethanien, also die wir in Matthäus 26 und dann auch in Markus und im Johannesevangelium lesen, geschah viel später. Sie geschah kurz vor der Kreuzigung Jesu. Es war die Salbung Jesu, da wurde sein Haupt gesalbt. Wir achten noch darauf, was hier gesalbt wurde. Sein Kopf. In dieser Geschichte wird das Parfüm oder die Alabasterflasche an den Füßen Jesu ausgegossen. Trotzdem hat man immer wieder behauptet, diese beiden Geschichten seien eigentlich die gleichen und nur ein verschiedener Bericht. Warum? Weil jeweils der Mann, in dessen Haus das stattfand, Simon hieß. Aber der Unterschied ist der: einmal ist es Simon, ein Pharisäer, davon lesen wir heute, und in Matthäus 26, auch in Johannes Kapitel 12 und in Markus 14, wo die andere Geschichte in Bethanien berichtet wird, da war es ein Simon, der Aussätzige. Also noch einmal, es ist nicht die gleiche Geschichte, und ich sage mal, Simon, das ist ein sehr bekannter Name, der sehr häufig auch in der Bibel vorkommt, Simon Petrus, Simon der Zelot, ein anderer Apostel, Simon, der Vater des Judas, Simon von Kyrene, Simon der Gerber in der Apostelgeschichte Kapitel 10, Simon der Aussätzige hier in Matthäus 26, Simon der Pharisäer hier in Lukas Kapitel 7. Ist ein sehr weit verbreiteter Name. Ihr Lieben, wenn wir diese Geschichte hier in Lukas Kapitel 7 lesen, dann wird sie sehr oft verstanden als die Geschichte einer unmoralischen Frau. Das ist meistens das, was bei uns hängen bleibt. Ja, das ist auch richtig. Aber es ist nur ein Element dieser Geschichte. Es ist eigentlich der Bericht, wie Jesus eine Gelegenheit wahrnimmt, einem Heuchler, einem Pharisäer, das Evangelium zu bringen und deutlich zu machen. Pharisäer, was waren das für Leute? Von Jesus werden sie in der Regel als Heuchler, sie machen eine Show, sie spielen was vor, bezeichnet. Und Jesus sagt über sie, dass diese Leute schlimmer sind, die sowas machen, als Prostituierte. Die Unwahrhaftigkeit. Das Schlimmstmögliche in ihrem Leben ist: mein Leben ist in Ordnung. Ich brauche keine Erlösung. Eigentlich kann Gott mit mir zufrieden sein. Ihr Lieben, das ist das Schlimmste aller Sünder. Paulus war einer von ihnen. Und er nennt sich selbst der Oberste, der Erste der Sünder in 1. Timotheus Kapitel 1. Und in ein solches Haus geht Jesus. Es heißt hier, wenn wir bitte reinschauen in die Bibel, Vers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Wie sollen wir das eigentlich bewerten? Ein Pharisäer lädt Jesus ein? Das passt doch irgendwie nicht, oder? Positiv? Negativ? Man könnte sagen, übrigens, es waren nicht viel mehr als ein paar tausend Pharisäer damals in Israel, die kommen so häufig in der Bibel vor, aber das war auch eine kleine Gruppe damals in Israel. Das waren die Legalisten, das waren die Selbstgerechten. Und die waren eng miteinander verbunden. Sie wussten innerlich, worum es geht, sie wussten innerlich, wie man das macht. Frömmigkeit. Und diese Pharisäer, sie hatten ja bereits über Jesus ein Urteil gefällt. Wenn wir nochmal zurückblättern in Lukas Kapitel 5, da wird uns die Geschichte berichtet von der Heilung des Gelähmten, der da durchs Dach geleitet wird von seinen vier Freunden. Da heißt es in Lukas Kapitel 5, Vers 21, und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und dann etwas später in Vers 29 und 30 von Lukas Kapitel 5. Levi, also ein Zöllner, bereitete ihm, also Jesus, ein großes Mahl in seinem Haus vor. Und er saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Interessante Formulierung. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Wenig später planen sie dann sogar seinen Tod. Wir können eigentlich gerade im Lukas-Evangelium merken, wie immer mehr Hass von diesen Leuten gegen Jesus hochkocht. Sie waren feindlich gegen ihn. Der Hass nahm immer mehr zu. Es ist übrigens interessant, mal unter diesem Aspekt gerade das Lukas-Evangelium zu lesen. Gehörte dieser Pharisäer auch zu diesen Hasserfüllten? Dann müssten wir diese Begebenheit so verstehen, dass er Jesus einlud, um ihn noch mehr in die Pfanne zu hauen. Um also Material zu sammeln gegen ihn. Das Problem ist, Jesus war öfters eingeladen und übrigens auch öfters bei Pharisäern. Ich glaube das übrigens nicht, dass dieser Mann ein feindseliger Mann war. Schlagt nur mal auf Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14. Da wird Jesus noch einmal von einem Pharisäer eingeladen. Und dann lese ich euch noch eine Geschichte vor, die ist noch schöner. Lukas Kapitel 14. Vers 1, und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Sie schielten ihn schon so aus den Augenwinkeln an. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und dann, ich brauche jetzt nicht weiter zu erzählen, Jesus heilt diesen Mann und es war gerade Sabbat und die Pharisäer regen sich furchtbar darüber auf, dass es nun gerade am Sabbat war, hätte er doch an anderen Tagen machen können. Aber noch eine Begebenheit, ich finde die immer so wunderschön, Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11. Immer wenn ich die lese, da muss ich irgendwie ein bisschen schmunzeln. Lukas Kapitel 11, ab Vers 37. Ute, kannst du mir mal in meinem Fach eine Brille holen? Ja, da liegt eine drin. Lukas Kapitel 11, Vers 37. Hört euch das mal an. Ja? Man muss das wirklich mal auf sich wirken lassen. Wir kommen ja dann auch, so Gott will, auf diesen Abschnitt. Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zu Mittag zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Und der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hätte. Da sprach der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Aber wehe euch Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Wehe euch Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen, ohne es zu wissen. Da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm: Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach: Wehe euch auch euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit eurem Finger an. Wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut, eure Väter aber haben sie getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran, denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist. Vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hingegangen, und die, welche hingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen, wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Wisst ihr, was ich so schön finde an dieser Geschichte? Da wird Jesus eingeladen, aber wie er sich dort benimmt, das ist nicht gerade die feine englische Art, oder? Aber Jesus sagt die Wahrheit. Wo auch immer er hingeht, und hier bei den Pharisäern auch: Macht das mal. Seid eingeladen und dann legt los. Stell mir vor, ich würde bei irgendeinem Theologen eingeladen werden und ich würde loslegen. Jesus tut das. War der Pharisäer hier feindlich? Möglich, aber ich glaube es nicht. Eher ist der Pharisäer hier ein Mann, der Jesus, ich sag mal so, aus den Augenwinkeln anschaut, skeptisch, der auf Distanz bleibt. So ähnlich wie eine Menge von Leuten, die in eine Gemeinde gehen, aber doch überall, immer innere Reserven haben. Sie sind meinetwegen physisch anwesend und doch sind sie nicht wirklich da, um das Wort Gottes zu hören. Und so war es auch bei diesem Pharisäer. Ein frommer Mann. Nichts anzutasten. Er konnte auch nicht umhin, eine Menge von Jesus zu belauschen. Ein Wundertäter in meiner Wohnung. Komm, ich lade dich ein zum Essen. Komm mit. Er tritt ihm auch mit Interesse entgegen und auch mit einem gewissen, ich sag mal, Wohlwollen. Ich werde das gleich noch zeigen aus der Bibel. Aber irgendwie ist es, also Klaus würde jetzt sagen, der Ton macht die Musik. Nicht? In Vers 36, mir würde er das sagen, in Vers 36, da ist nichts Falsches dran, nicht? Er lädt ihn ein. Aber es ist irgendwie zu wenig, oder? Jesus tritt ein, er kommt in das Haus rein und er legt sich an den Tisch nieder und später hören wir, was noch fehlt. Keine Begrüßung, kein Begrüßungskuss. Kein Wasser zum Waschen der staubigen Füße. Ja, komm rein, hier ist noch ein Platz frei. Und auch keine erfrischende Salbung für den Kopf. Vers 45, wir lesen es. Warum nicht? Ich sag mal so, steht nicht da, aber ich kann mich vielleicht in diesen Pharisäer hineinversetzen. Jesus kann sich doch uns anschließen. Und man lädt ihn ein, naja, wie so einen bedürftigen Mann man zum Essen einlädt. Komm rein, komm, da ist noch ein Platz frei. Ist das nicht großzügig? Eine Geste auch vielleicht der Barmherzigkeit? Ja, vielleicht, aber es ist nicht herzlich. Es ist nicht aufrichtig. Nein, ein wirkliches Interesse hat dieser Simon, der Pharisäer, an Jesus nicht. Für den Pharisäer ist Jesus ein Gast, ein Passant, dem man Gutes tun kann, warum auch nicht, zu dem man aber bitteschön auch Abstand halten muss, also nicht zu nah rankommen lässt. Ein Mann, der Jesus auf Abstand hält. Aber bitte noch einmal, sagen wir nicht, dieser Mann war ein böser oder ein hinterhältiger Mann. Vielleicht skeptisch. Er hatte schon einiges über Jesus gehört. Nein, er hält nicht die Tür zu Jesus zu oder geschlossen. Kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Es ist bei so vielen Leuten in der Gemeinde, sie machen nicht die Tür zu zwischen sich und Jesus. Sie hören auch zu zum Evangelium. Klar, man kann man immer noch was lernen. Aber es darf nicht zu lange sein. Abstand. In Abstand zu Jesus. Und über einige Dinge haben sie selbstverständlich ihre eigenen Gedanken. Jesus darf in ihrem Leben sein, aber er muss gefälligst seinen Platz kennen und wehe, dass er uns zu nahe kommt. Er ist auf unser Wohlwollen angewiesen. Und manchmal ganz plötzlich gibt es dann auch eine große Entfernung zwischen Jesus und ihm. Dann platzen plötzlich die Illusionen. Und dann spricht man vielleicht so wie dieser Pharisäer hier in Vers 39. Naja, also wäre Jesus wirklich, na ich sag mal, relevant für uns. Ein Prophet des 21. Jahrhunderts. Aber mit seiner Einstellung, da ist vieles altmodisch, manchmal auch bedrückend. Es funktioniert einfach nicht mit Jesus so richtig. Ein bisschen, einen gewissen Platz soll er in meinem Leben haben, aber nicht der Herr. Und wehe, das wird verkündet. Ein Prophet ist Jesus nicht. Für diesen Pharisäer ist er für uns der Herr. Ihr Lieben, jetzt schauen wir uns mal diese Einladung, wir sind immer noch bei Vers 36, mal aus der Perspektive von Jesus an. Jesus, er wird von diesem Pharisäer Simon zum Abendessen eingeladen. Eigentlich könnte Jesus sich ja freuen über eine solche Einladung, oder? Möglicherweise war das als so ein verstecktes Angebot betrachtet, so als ein Versuch, naja, zum Frieden. Vielleicht kann man sich ja doch noch mit Jesus arrangieren. Es gibt ja auch Übereinstimmungen. Später kommt das nochmal zum Ausdruck. Beide waren sich einig, Pharisäer und Jesus, was das höchste Gebot ist. Also es gibt ja doch Übereinstimmungen. Vielleicht finden wir doch noch einen Konsens und es muss nicht auseinandergehen. Und so lädt der Pharisäer Jesus ein. Okay, es war nicht der rote Teppich, nein, nein. Ein bisschen Unaufmerksamkeit, keine Fußwaschung, ich sagte es schon, kein Begrüßungskuss, keine Salbung. Aber der Pharisäer war durchaus der Meinung, naja, Jesus soll sich doch wenigstens glücklich schätzen, in diese geachteten Kreise dort aufgenommen zu werden. Okay, die Einladung war nicht wirklich herzlich, aber immerhin, ich habe es doch getan. Wir freuen uns für Jesus über eine so schöne Einladung, oder? Wie reagiert Jesus auf diese Einladung? Zunächst einmal behaupte ich, es konnte für ihn eine Versuchung sein. Wird er bei der Wahrheit Gottes bleiben? Oder wird er diplomatisch werden? War das nicht auch so ein Signal des Pharisäers, Jesus, vielleicht können wir doch irgendwie. Nein. Könnte doch irgendwie die Opposition ein bisschen diplomatisch machen. Jesus bleibt bei seiner Wahrheit, aber er geht hin. Und manchmal ist die Freundschaft mit einem Falschen eine größere Gefährdung als die Feindschaft. Wölfe treten manchmal eben auch in Schafspelzen auf. Dass zwischen Jesus und den Pharisäern eine Kluft war, ist klar. Das wird am Schluss des Abschnittes hier in Lukas 7 ja auch klar. Aber Jesus ist in der Lage, und darauf will ich euch hinweisen, einerseits Simons Freundlichkeit anzunehmen und trotzdem ganz er selbst zu bleiben, sodass er von der Sache, wozu er gekommen ist, keinen Millimeter abweicht. Natürlich die Frage an uns. Würden wir das auch machen? Oder würden wir nicht sagen, naja, bei einem Glas Bier oder Glas Wein, da kann man mal seelisch miteinander sprechen und irgendwie dann doch Übereinstimmung finden. Aber Jesus, er trinkt hier Wein und er bleibt trotzdem er. Übrigens genauso, ich will das mal mit einem anderen Beispiel aus dem Neuen Testament vergleichen. Da trifft Jesus einen anderen Pharisäer, es war Nikodemus. Und Leute, und wie schleimig kommt dieser Pharisäer rüber. Es war ja einer der bedeutendsten Theologen der damaligen Zeit. Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Leute, das war doch eine Steilvorlage für Jesus, jetzt zu sagen, ja, Nikodemus, du hast recht, ich finde dich auch einen ganz tollen Typ oder sowas ähnliches. Und was sagt Jesus? Johannes 3? Wahrlich, ich sage euch, solange jemand nicht wiedergeboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ich sag mal so, das war ein ganzes Fettfass, oder? Hätte das doch ein bisschen diplomatisch machen müssen. Was ist? Kommt der Viecher rein, oder was? Ja, dann macht die, kann einer mal die Fenster zumachen? Macht ihr da auch zu, sonst kommen da welche rein. Also ich meine, es ist. Ja, aber wenn hier eine rumfliegt, also ich merke auch, wenn die so um die Wespe herumfliegt, ja. Ja, nicht alle haben das. Also guckt, da seht ihr, das wird euch jetzt sehr stark ablenken, das sage ich euch. Gut, aber lasst uns noch mal beim Gespräch mit Nikodemus sein. Auch ein Pharisäer. Auch hier würde ich mal sagen, Jesus hat eine Chance, nach unserem Verständnis, wie man sich zu verhalten hat, diplomatisch, eine Chance, eine große Chance verspielt. Oder? Oder können wir hier lernen von Jesus? Der Abstand zwischen Jesus und dem Pharisäer, der wird in den Gedanken am offensichtlichsten, die der Pharisäer gegenüber Jesus hat. Vers 39, Lukas 7, Vers 39. Ich habe es immer gewusst, ein Prophet bist du nicht. Und hier verrät sich der Mann selbst. Er war der Überzeugung, dass Jesus kein Prophet sei, und genau das wurde ihm bestätigt. Es war gut, so sagt der Pharisäer, dass ich Abstand gehalten habe zu Jesus. Ich habe es immer gewusst, oder? Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Hier in diesem Haus kommt der Zusammenstoß zwischen Jesus und dem Pharisäer nicht sofort wie bei Nikodemus damals in der Nacht. Aber es gab auch einen Zwischenfall. Eine Frau, die ja nun wirklich überhaupt nicht dahin gehörte, sie trat in den Speisesaal hinein. Man fragt sich irgendwie, wie ist sie da reingekommen, an der Pförtnerloge oder sonst wie vorbei. Sie geht zu Jesus, der mit dem Fußende des Tisches auf einem Ruhebett liegt, also mit der linken Hand hat man sich aufgestützt und mit der rechten dann am Tisch gegessen, kniet sich zu den Füßen Jesu nieder und sie beginnt weinend, Jesu Füße mit ihren Tränen nass zu machen und sie dann mit ihrem aufgelockerten Haar zu trocknen. Und als sie fertig war, da küsst sie die Füße des Meisters und sie salbt sie mit einem Krug mit Myrrhe, den sie für diesen Anlass mitgebracht hat. Eigentlich eine Peinlichkeit. Eine Peinlichkeit, die die anderen Gäste mit gebogenen Fingern wahrnehmen. Nur das nicht. So eine Frau, was hat die hier eigentlich zu suchen? Bei diesem, unserem gepflegten Essen. Essen, wo es vielleicht zu einer Übereinkunft zwischen Pharisäern und Jesus kommen kann. Warum weint diese Frau? Die Antwort lautet, weil sie vor den Trümmern Gabi, könntest du dann vielleicht mal die Tür zumachen? Das stört sonst, wenn da hinten sich unterhalten wird. Weil sie vor den Trümmern ihres Lebens steht und Lukas spricht hier von einer Frau, die in der Stadt als Sünderin bekannt war. Sünderin. Nicht? Wenn wir das Wort hören, dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Es könnte theoretisch auch eine Frau sein, die den Römern Schweinefleisch verkauft hat. Dann wurde man auch als Sünderin bezeichnet. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Sie war stadtbekannt. Aber Lukas vermeidet hier das Wort Hure oder Prostituierte. Warum, weiß ich nicht. Möglicherweise, um die Frau zu verschonen. Eines ist klar, diese Frau, die hier vor den Trümmern ihres Lebens steht, sie hat aus ihrem Leben nicht viel gemacht. Kann man nicht sagen, oder? Und jetzt steht sie vor den Scherben ihres Lebens und weint. Achtet mal darauf, Vers 37, wie dieser Vers beginnt. Und siehe, ihr Lieben, es war nicht so ein Problem, dass auch mal während eines Essens jemand reingeht und mal rausgeht. Das war nicht das Problem. Aber so eine Frau, wow, das geht schon mal gar nicht. Was macht diese Frau? Ihr Lieben, sie weint. Sie weint nicht in ihrer Kammer. Sie weint nicht nachts, ihre Kissen voll. Sie weint an den Füßen Jesu. Denn sie weiß eins. Wenn ich mich in meinem Selbstmitleid über mich selbst jetzt beschämen würde, das bringt nichts. Er, Jesus, ist der Einzige, der mich nicht verachtet. Vielleicht hat sie bei diesem Essen sogar daran gedacht, wissen die anderen gar nicht, wer dieser Jesus eigentlich ist. Sie kommt von hinten. Hinter den Füßen von Jesus und sie weint. Ihr Lieben, man findet nicht viele Menschen in der Gemeinde, jedenfalls hier nicht in Deutschland, weinen. In anderen Ländern öfters schluchzende Frauen. Als meine Frau und ich letztes Jahr mal einen Urlaub machten in Äthiopien, dort auch bei Christen dann waren, da sieht man das häufig. Gerade Frauen, zusammengekauert, nichts haben, keinen Besitz und weinen und ja, vielleicht wirft da jemand in die Schachtel ein bisschen Geld rein. Diese Frau, sie weint bitterlich, leidenschaftlich. Ich las mal von Luther, er spricht von Herzwasser. Ich finde, das ist ein guter Ausdruck. Das waren nicht Tränen, die fungierten, damit man irgendwie eine Situation etwas dramatischer macht. Nein, das kam aus dem Herzen. Und noch mehr. Sie löste ihre Haare auf. Und wenn das Weinen mal so ein bisschen nachgelassen hat, dann bückt sie sich und sie küsst Jesu Füße. Das ist bescheiden, aber auch sehr leidenschaftlich. Dann hat sie da Parfum. Es war eine Investition für sie. Sie setzt ihr ganzes Geld ein und diese Flasche wird über die Füße Jesu gegossen und vermischt sich mit ihren Tränen. Ohne Berechnung. Das Kommen einer solchen Frau, in das Haus eines Pharisäers, ihr Lieben, das ist nicht nur eine Störung des angenehmen Abends, das ist eine Provokation. Eine Prostituierte. Das kann man jetzt nur sagen mit Schnappatmung, oder? Sowas im Haus des Pharisäers. Dann dieses ordinäre Verhalten. Sie löst ihre Haare. Das war übrigens in einer Schule und zwar in der Schule des Schamai, einer Pharisäerschule, war das ein Grund, wenn eine Ehefrau das tat, schon ein Grund zur Ehescheidung. Ja, und das tut die hier. Und das im Haus eines Pharisäers. Was für eine Provokation. Aber diese Sünderin, sie bringt damit eins zum Ausdruck. Jesus, und jetzt sage ich es mal ziemlich emotional, Jesus, du bist ein Schatz. Andere Männer haben mich benutzt und ich habe mich auch benutzen lassen. Ja, du nicht. Und dass ihr Auftreten nicht weitergeht als bis zu den Füßen Jesu, das zeugt bei allem von großer Scheu und Ehrfurcht. Lukas schreibt dann Vers 39, als der Pharisäer das sah. Erstmal, dass diese Frau reinkommt, wie sie sich dort verhält und das bitteschön alles im Haus eines Pharisäers, wo es gefälligst rein zuzugehen hat. Aber da sagt dieser Pharisäer, ich lese nochmal Vers 39, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Bei manchen Leuten kann man die Gedanken im Gesicht lesen. Jesus sah es auf jeden Fall, was dieser Mann bei sich selbst sprach, das heißt, was er dachte. Übrigens beendet Lukas in diesem Vers den Gedanken des Mannes nicht ganz. Nicht? Wenn wir diesen ganzen Vers einmal zusammenfassen wollten, dann könnten wir sagen, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, wenn, nehmen wir es mal an, dann würde er doch wissen, wer und was diese Frau ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Und dann hätte er sich von so einer Frau, ja nun wirklich nicht berühren lassen, wenn er ein Prophet wäre. Er hätte sie abgeschüttelt, wie eine giftige Schlange, wie eine Natter. Aber genau das ist es, was Jesus nicht tat. Jesus verachtete diese Frau nicht. Der Pharisäer meint, das ist alles Ignoranz von Jesus. Jesus kennt einfach diese Frau nicht. Also bitte hat er keine Ahnung. Das sei zu seinen Gunsten gesagt, aber bitte dann ist bewiesen, er ist kein Prophet. Er hat also keine geistliche Einsicht. Er hat keine göttliche Weisheit. Jesus, jetzt ist klar, du kannst ihn vergessen. Und jetzt Vers 40, schaut mal genau rein. Die Frau sagt nichts. Sie kniet da an den Füßen von Jesus. Aber es ist Jesus, der diese wortlose Botschaft dieser Frau übersetzt. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und Simon erwidert, Meister, sag an. Nicht? War dieses Wort Meister ironisch gemeint? Weiß ich nicht. Oder freundlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Menschen, die Sünder sind, denen begegnet der Pharisäer unfreundlich, abweisend. Aber noch einmal, ein lästiger Mann war dieser Pharisäer nicht. Er war kein unangenehmer Mensch. Stil, Kontenance. Und Jesus setzt nun diesen Pharisäer auf die Schulbank und sagt, du, ich habe mal eine Geschichte für dich. Und dann kommt die, ich lese sie nochmal in Vers 41 und 42. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Also daraus kommt zunächst einmal zum Ausdruck, dass Jesus durchaus wusste, was das für eine Frau war. Ja? Aber bleiben wir erstmal bei der Geschichte. War nicht so schwer, oder? Die Frage zu beantworten. Oder? Und der Pharisäer sagt es auch richtig. einfache Geschichte. Ein Geldverleiher, ein Gläubiger leiht einem 500 Denare, dem anderen 50. Übrigens, ein Denar war ein Tagessatz, also 500 Denare war ungefähr so anderthalb Jahresgehälter und 50 Denare anderthalb Monate, also beides nicht wenig, aber immerhin war schon ein Unterschied. Sie konnten beide nicht zahlen, konnten die Schulden nicht zurückzahlen, also schenkte er es beiden. Und wer wird jetzt mehr geliebt? Simon? Oh klar, der, dem mehr geschenkt worden ist. Er beginnt dies mit: Ich nehme an, Vers 43, das könnte Sarkasmus sein, ich weiß es nicht, oder er fühlt sich einfach in seiner Intelligenz beleidigt, denn so schwer war die Frage nicht. Jesus, machst du einen Witz? Ist doch offensichtlich. Jesus sagt ganz einfach, du urteilst richtig. Ja, der Kandidat hat 100 Punkte. Aber was ist das Problem dabei? Was will er denn eigentlich dem Simon damit sagen? Versetzen wir uns noch einmal in die Lage Simons. Aus dieser Perspektive gab es hier nur einen, der etwas schuldet, nämlich diese Frau. Und dann gab es noch einen, der war wohlwollend, der war barmherzig, der hatte Jesus ja eingeladen. Oder? Also die Geschichte, die Jesus hier erzählt, hat mit meinem Leben ja nun wirklich nichts zu tun, oder? Das ist eine Geschichte, die höre ich mir an, aber sie trifft mich nicht. Ich lasse sie nicht an mich herankommen. Ich will mal ganz kurz einen Exkurs machen über das Verständnis von Sündenvergebung im Judentum. Das gab es auch. Aber wie sah diese Sündenvergebung aus? Erstens, die kam ganz am Schluss und das war so ein göttliches Wohlwollen. Also im Klartext, das Alte Testament, wenn du das Gesetz hast, ein Pharisäer hatte es auch ausdrücklich so gelehrt, und dich wirklich bemühst, gut, manchmal kommst du daneben, aber wenn du dich wirklich bemühst, tagtäglich, dann wird Gott dir am Schluss wohlwollend auch den Rest deiner Sünden vergeben. Aber da musst du dich bemüht haben. Wehe, du tust es nicht. Und Jesus hier, der sagt nicht, am Schluss wird dir vergeben, sondern dir sind deine Sünden vergeben. Das war der erste Hammer. Und dann sagt er das nicht zu jemandem, der sich redlich tagtäglich bemüht, sondern zu einer Sünderin. Im gewöhnlichen Leben sprechen wir auch so, im tagtäglichen Alltagsleben. Lehrer etwa. Ich war mal auf einem Elternsprechtag, ich spreche mit einem Lehrer dort. Es ging um Sportunterricht. Okay, das war für meine Kinder jetzt nicht, da glänzten sie nicht so toll. Und er sagte, also wenn der über das Reck geht, das sieht immer so furchtbar aus, gar nicht zum Aushalten. Aber er hat einen solchen Ehrgeiz und deswegen kriegt er noch eine 3 minus, ist okay. Aber er kriegt es wirklich nicht hin. Er bemüht sich wirklich, aber irgendwie... Es geht nicht. Eine Anstrengung für Leute, die sich Religion etwas für Streber, die sich bemühen. Aber naja, wollen wir hoffen, dass der Lehrer da noch am Schluss gnädig ist. Und noch einmal, für den Pharisäer aus der Perspektive des Pharisäers hat diese Geschichte nichts mit seinem Leben zu tun, oder? Da gibt es einen Sünder, einen Schuldner und da gibt es einen wohlwollenden Pharisäer. Das ist die Perspektive des Pharisäers. Die Geschichte, die Jesus erzählt, sie passt nicht für ihn. Steht eigentlich im Widerspruch zur Situation des Pharisäers. Aber Jesus möchte mit dieser Geschichte genau, dass er sich selbst anders wahrnimmt. Der Pharisäer, er sah sich selbst als den Mann, der besitzt, der hat und der auch einen gewissen Platz selbstverständlich für Jesus einräumt. Klar, warum nicht? Eigentlich darf Jesus mir dankbar sein, dass ich ihm da diesen Platz gewährt habe. Denken wir darüber nach. Ein Schuldner, der nichts hat. Er weiß nur zu gut, wie unglücklich er ist. Aber geht man so in die Gemeinde, in den Gottesdienst? Was sagt Jesus über uns? Sagt er, naja, du hast die Tür für mich offen gehalten, aber warum hast du nicht wirklich mich in dein Leben hineingelassen? Als Herr, meine ich jetzt, als Herr. Warum bin ich mit meinen Geboten in deinem Leben nicht willkommen? Jesus wird deutlicher. Vers 47. Deshalb sage ich dir, sagt Jesus hier, ihre, und der Pharisäer weiß, wer gemeint ist, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus macht hier für diesen Pharisäer, für diese Frau, die unter Tränen glaubt, macht für diesen Pharisäer diese Frau zu einem Modell. Jesus statuiert an ihr ein Exempel für Heuchler. Da gab es noch andere Tischgenossen, die haben zugehört. Dir sind deine Sünden vergeben? Zu so einer Sünderin? Ich kann mir gut vorstellen, die Tischgenossen haben, wir haben uns bestimmt verhört. Kann gar nicht sein. Aber die Sünderin, die hatte zugehört. Und für sie war das Musik. Ein Mensch, der nicht deswegen heuchelt, der nicht deswegen weint, weil er irgendwas heuchelt oder sich irgendwie in den Mittelpunkt stellen will, sondern der wirklich gebrochen ist von Gott und vor den Trümmern seines Lebens steht. Und merkwürdig, Jesus hält diese Haltung für normal. Für normal für Menschen innerhalb der Gemeinde. Ich will mal konkret werden und auf uns kommen. Ihr Lieben, man kann der Gemeinde Christi angehören. Aus verschiedenen Motiven. Aber es gibt nur ein Motiv, um wirklich zur Gemeinde Christi zu gehören. Und das ist, ich liebe Jesus. Ich bin glücklich über Jesus. Dann hören wir auf, uns darüber Gedanken zu machen, wie erreichen wir moderne Menschen. Kann man auch mal fragen. Aber wenn du dies hörst, ich sage dir, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn du es wirklich hörst und glaubst, und darüber glücklich bist, dann bist du in der Gemeinde willkommen. Achtet mal darauf, wie die Tischgenossen darauf reagieren. Vers 49. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Ja, kann man auch. So kann man auch mit dem Wort Jesu, dir sind deine Sünden vergeben, umgehen. Distanziert. Für die Sünderin war es so, dass sie Musik hörte. Mir sind meine Sünden vergeben. Jesus wendet sich an diese Frau. Große Liebe kommt dann von großer Vergebung. 500 Denare. Simon, du hast es gesagt. Du hast es verstanden. In der Geschichte. Was heißt das jetzt für dein Leben, Simon? Simon hatte nicht viel geliebt, er hatte Jesus eingeladen, aber das war nicht herzlich. Die Sünderin, sie liebte viel, denn ihr wurde unendlich viel vergeben. Was sagt Jesus am Schluss zu dieser Frau? Vers 50. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Die anderen, geht hin, wohin ihr wollt.